Und so begeben wir uns über 100 Jahre in die Vergangenheit zurück. Und ich muss sagen, es war richtig kalt gewesen, richtig kalt. Es war der 24.12.1914. Es war kalt und zugig und die deutschen Soldaten und die britischen Soldaten lagen sich gegenüber, kaum 50 Meter entfernt voneinander. Bereits fast 500.000 Tote gab es zu beklagen. Es war der Erste Weltkrieg und es war ein Krieg, wie es vorher noch nie jemand sehen konnte. Es war absolut grauenvoll und grauselig. Dieses Bild, was ihr hier seht, ist ein kleiner Geschmack von dem, wie sich Menschen wohl gefühlt haben in dieser Zeit. Es ist ein absolut unpersönliches Bild, inspiriert durch den Maler Otto Dix. Kein Gesicht, nur eine Gasmaske. Und so kam es am 24.12. dazu, dass alle gehofft hatten, dass es vielleicht zu einem Waffenstillstand kommt. Alle haben darauf hingefiebert. Selbst der Papst hat an die Länder, die Krieg führten, appelliert und gesagt, bitte haltet einen Waffenstillstand. Es ist Weihnachten. Können wir uns nicht darauf einigen? Aber die kriegsführenden Länder haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Und so kam es nun, dass die Soldaten da saßen, im kleinen belgischen Dorf, alle beisammen, und sie haben gelauert. Die Gräben waren tief, man musste sich ein bisschen ducken. Die einzigen, die rausgeguckt haben, waren die Ausgucker. Und die schauten nach draußen, weil sie dachten, bestimmt gibt es vielleicht einen Überraschungsangriff. Alle waren angespannt, müde, kaputt. Und auf einmal passiert etwas ganz Seltsames. Da rufen aus den deutschen Gräben einer auf gebrochenem Englisch rüber, hey, ihr englischen Soldaten, frohe Weihnachten. Und auf einmal steht ein einzelner Soldat auf aus diesem Graben und zeigt sich. Was der für einen Mut gehabt haben muss, dass der das gemacht hat. Er stieg aus und rief frohe Weihnachten. Und dann kam auf einmal noch ein zweiter raus. Der erste hat vielleicht gedacht, vielleicht ist das eine Falle. Die wollen uns einlegen. Aber immer mehr kamen heraus. Und dann gab es auf einmal auch britische Soldaten, die aufgestanden sind und rübergerufen haben, auch in vielleicht schlechtem Deutsch, frohe Weihnachten. Und so kam es zu einem der seltsamsten Momente in den letzten 150 Jahren. Und zwar kam es dazu, dass sie die Waffen niedergelegt haben, obwohl kein Waffenstillstand war. Die Soldaten kamen aufeinander zu und haben Geschenke ausgetauscht, das, was man überhaupt noch hatte. Man hat Zigaretten getauscht. Es gibt sogar die Geschichte, die einige erzählt haben, dass es sogar zu einem kleinen Fußballspiel gekommen ist zwischen ihnen. Und dann passierte das absolut Unvorstellbare. Einem kleinen Bauernhof, der noch übrig geblieben war, der noch nicht zerbombt war, hat man einen Gottesdienst gefeiert. Einen zweisprachigen, spontanen Gottesdienst. Psalm 23 wurde gelesen in beiden Sprachen. Man stand beieinander, hat miteinander gebetet und Gottesdienst gefeiert. Die Leute, die das gemacht haben, haben sich schuldig gemacht. Denn es war bei Strafe, bei Kriegsgericht verboten, sich zu verbrüdern, so hieß das, mit seinen Feinden. Und sie haben das trotzdem getan. Sie haben Weihnachten gefeiert, haben nachher Stille Nacht, Heilige Nacht zweisprachig miteinander gleichzeitig gesungen. So haben sie Weihnachten gefeiert. Vielleicht im Gedanken, dass mindestens die Offiziere dafür vielleicht vor ein Gericht kommen könnten. Und dann heißt es doch in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 und Frieden auf Erden. Und Frieden auf Erden. Diese Menschen damals, die haben vermutlich mit vielem gerechnet. Die haben mit einem Angriff gerechnet, die haben mit einer Niederlage gerechnet oder vielleicht auch mit dem Sieg gerechnet. Aber glaubt ihr, die haben mit Gott gerechnet? Ich glaube, die Hirten waren ähnlich überfordert mit der Situation. Und die Geschichte ist eine Geschichte, in die wir heute genauer reingucken möchten. Die Hirten waren auch überfordert mit der Situation. Und alles, was wir lesen, spricht Bände darüber. Deswegen möchte ich erstmal die Geschichte vorlesen. Wer möchte in der Bibel, kann damit gerne mitlesen. Das ist Lukas Kapitel 2, Abvers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte, die aus verschiedenen Perspektiven in den Evangelien beleuchtet wird. Und so gibt es kein Evangelium, was alle Details hat, aber wenn man alle vier liest, hat man, sage ich mal, ein großartiges Bild. Und diese Weihnachtsgeschichte lebt von großen Kontrasten, die aufgebaut werden. Hirten sind nämlich nicht die einzigen, die eine Begegnung mit Gott haben oder danach auch eine Begegnung mit Jesus haben, sondern da gibt es noch eine andere Gruppe, und zwar die Weisen aus dem Morgenland oder die Sterndeuter aus dem Morgenland. Wer alles in den letzten Gottesdiensten dabei war, wird wissen, es waren nicht drei Könige, sondern es waren tatsächlich Sterndeuter, keine Adligen gewesen. Aber diese Männer waren gut betucht, die waren reich gewesen, die waren angesehen gewesen, die durften beim König ein- und ausgehen, der befragt sie sogar. Die waren gesellschaftlich hoch anerkannte Personen gewesen. Hier haben wir genau das Gegenteil, oder nicht genau, aber ein ziemliches Gegenteil, und zwar Hirten haben wir hier vor uns. Die Hirten zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine geringe gesellschaftliche Stellung hatten. Gering, aber nicht ausgegrenzte. Das ist wichtig, weil so ein bisschen, häufig hört man das irgendwie auch in manchen Predigten auch, dass die Hirten so quasi der Abschaum am Rand der Gesellschaft waren. Und das stimmt eigentlich nicht. Das ist ein Missverständnis. Das kam aus sehr viel späterer Zeit erst, aus dem 5. Jahrhundert, also im Grunde 400 Jahre später erst, gab es so diese Sprüche, die man sich über diese Hirten erzählt hat, dass das alles Gauner und Halsabschneider sind und ehrlose Leute und so. Damals war das noch nicht so gewesen. Aber es waren einfache Menschen, sehr, sehr schlichte Menschen, die nichts Besonderes, keinen besonderen Beruf hatten, sondern eben einfache Hirten waren. Keine Outcasts, könnte man sagen, aber doch irgendwie eher sehr untere Mittelschicht, wenn überhaupt. Die Hirten haben das getan, was sie eigentlich nachts immer getan haben. Es war eigentlich dasselbe Prozedere wie eigentlich jede Nacht auch. Man hat sich zusammengetan mit mehreren zusammen, man hat die Herden miteinander beschützt und dann wurde halt Nachtwache gehalten. Da hat man sich eingeteilt, dann gab es erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Man war wach, hat aufgepasst, dass keine wilden Tiere kamen und irgendwann ist man eingenickert, hat den nächsten weiter gestupst und der musste dann aufpassen. Und so haben sie das gemacht, was sie immer getan haben. Es war eigentlich so ein ziemlich absolut gewöhnlicher Abend. Und dann passiert das Außergewöhnliche. Sie sind Menschen, die einem Engel leibhaftig begegnen. Und hier heißt es, dass sie diesem Engel begegnen und er hat gestrahlt vor der Herrlichkeit Gottes, die er ausgestrahlt hatte. Sie begegnen einer Realität, die sie bis jetzt nur vom Hörensagen gekannt haben. Sicherlich waren das keine ganz unformen Leute gewesen, die haben auch die Geschichten gehört, die Bibel gelesen, sie wussten, Engel gibt es schon auch, klar so, aber damit haben sie wohl nicht gerechnet. Und sie begegnen etwas, diesem Engel nicht nur als einer Person, sondern sie begegnen hier eigentlich der Herrlichkeit Gottes. Das wird von dem Wort hier deutlich. Dieses Wort Doxa bedeutet so viel wie Klarheit, Glanz, Herrlichkeit. Das können wir in einem Wort eigentlich gar nicht so richtig fassen. Und selten hat man dieses Gefühl, mal irgendetwas gesehen zu haben, was wirklich herrlich ist. Es gibt Dinge, die sind vielleicht schön oder anschaulich, aber wirklich herrlich, wann haben wir sowas mal erlebt? Und sie begegnen dieser Schönheit nicht nur eines Engels, sondern letztendlich dem Glanz Gottes selbst. Und die Reaktion ist Furcht. Die Reaktion ist Furcht. Sie sind damit gar nicht alleine, spannenderweise. In der Bibel gibt es an vielen Stellen, und alleine in Lukas gibt es schon zwei Personen, die vorher einem Engel begegnen und genauso reagieren, die sich fürchten. Zacharias auf der einen Seite, einem sehr, sehr frommen Mann gewesen, und auf der anderen Seite Maria, eine einfache Magd vom Lande. Und alle reagieren haben die gleiche Reaktion. Furcht. Sie fürchten sich. Aber warum eigentlich? Wenn man so eine Schönheit sieht, so eine Herrlichkeit, wenn ich mal was das richtig Herrliches sehe, ist doch eigentlich erst die Reaktion, mir fällt der Kinnladen runter und sagt, boah, wow, großartig. Warum begegnen Sie einer Herrlichkeit und denken sich, ich fürchte mich davor. Ich habe Angst. Der Prediger und Theologe John Piper hat dazu mal gesagt, je mehr Schuld wir tragen, desto mehr Dinge fürchten wir. Je mehr Schuld wir tragen, desto mehr Dinge fürchten wir. Es ist so, dass wir als Menschen eben dieser Herrlichkeit begegnen und sehen in diesem Licht erstmal, wie wenig hell es eigentlich in unserem Leben ist. Solange bis wir sehen, wie rein und heilig und gut Gott ist, solange denken wir von uns selbst meistens, so übel sind wir eigentlich gar nicht. So, wir halten uns doch in ganz guten Schnitt, umgebracht haben wir ja noch niemanden. Da gibt es sicherlich Schlimmere als uns. Aber selbst der Schriftgelehrte und der absolut fromme Zacharias sitzt da und fürchtet sich vor dieser Herrlichkeit, vor diesem Licht Gottes. Es gibt vieles zu fürchten. Und ich glaube, der heutige Tag könnte auch einer sein, der von nicht wenigen Menschen unter uns, hier in der Gemeinde oder auch in diesem Land, als ein furchtsamer Tag empfunden wird. Bund und Länder beraten, jetzt gerade zur Stunde sogar, wie ich gehört habe, miteinander und überlegen, wie es weitergehen soll, ob es zu einem harten Lockdown kommen wird und wenn ja, wann und wie hart. Viele Sachen müssen heute entschieden werden. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade da und deine erste Reaktion auf das, was du erlebst gerade in der Welt, ist auch eine furchtsame Reaktion. Vielleicht fürchtest du dich vor der Einsamkeit. Oder du fürchtest dich vielleicht vor dem Verlust deines Arbeitsplatzes, wenn du gar nicht weißt, wie soll es weitergehen. Vielleicht macht all das dir gerade Angst. Und letztendlich gibt es eine Angst, die uns als Menschen eigentlich auch alle verbindet in irgendeiner Weise. Und zwar die Angst davor, irgendwann auch mal sterben zu müssen. Und dazu möchte ich euch gerade einen Vers vorlesen aus einem Brief später in der Bibel, und zwar im Hebräerbrief. Da gibt es einen Vers, der uns ein bisschen erklärt, was es mit Furcht auf sich hat. Hebräer 2, Vers 14 und 15. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, also Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Furcht und Angst kann über uns herrschen, aber die größte Angst, die uns als Menschen bevorstehen kann und die wir erleben können, ist eigentlich die Furcht vor dem Tod. Und diese Furcht, die kann uns Menschen gefangen nehmen. Hier heißt es, wir sind aus einer Sklaverei befreit worden. Dieser Gedanke, dass wir endlich sind und dass unser Leben auch ein Ende hat, ist ein Gedanke, der ist schwer, der ist nicht leicht zu tragen oder auch nicht leicht zu ertragen. Und es ist leicht, in Furcht zu geraten, und diese Furcht kann uns eng machen, kann uns gefangen nehmen, die kann uns unsicher machen und den Boden unter den Füßen wegziehen. Und genau uns als Menschen noch, diesen Hirten als Menschen, die genauso um ihre Sterblichkeit wussten, vielleicht noch deutlich mehr als wir gerade, diesen Menschen gilt diese Weihnachtsbotschaft, in der gesagt wird, fürchtet euch nicht. Gott weiß um eure Unzulänglichkeiten und eure Sorge, auch um eure Schuld, und trotzdem sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Er sagt nicht, fürchtet euch nicht so viel oder ein bisschen weniger würde reichen, sondern er sagt, fürchtet euch nicht. Ihr müsst euch nicht vor dem fürchten, was gerade bei euch passiert, auch in dem Land damals, wo sie lebten, passiert. Fürchte dich nicht, ist eine der entscheidenden Botschaften zu Weihnachten. Der Engel oder letztendlich Gott setzt aber nicht einfach nur diesen Satz uns vor die Füße und sagt, ja, schwierige Situation oder vielleicht Corona, viel Unsicherheit ist da, fürchte dich nicht, Punkt, und das war's. Sondern Gott ist ein Gott, der an die Furcht etwas anderes setzt, etwas Neues setzt. Und zwar die Freude. In Lukas 2, Vers 10 lesen wir, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Eine große Freude wird verkündigt. Gott setzt die Freude an die Stelle, wo vorher die Angst regiert hat. Jetzt regiert tatsächlich Freude, echte, tiefe Freude. Worüber können sie sich freuen? Worüber können diese Hirten an diesem kalten Tag, wo sie zusammenstehen und frieren und vielleicht total übermüdet sind, worüber können sie sich freuen? Es sind drei Dinge, die hier genannt werden in dem Text. Was ihnen angekündigt wird, wer kommt? Da heißt es, Vers 11, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, er ist der Messias, der Herr. Drei Sachen werden über diesen Retter, über diesen Menschen gesagt, der geboren wird, über dieses Kind, was geboren wird. Wird hier als erstes gesagt, er ist ein Retter. dieser Titel, ein Retter zu sein, den haben wir heute kaum noch. Man sagt noch, es gibt sowas wie Lebensretter. Also manchmal werden auch in Bergrettung spricht man auch von einer Rettung. Hier ist mit einem Retter aber jemand gemeint, der nicht nur uns aus einer irdischen kleinen Gefahr rausnimmt, sondern hier wird eigentlich von Gott selbst geredet. Gott wird als ein solcher umfassender Retter bezeichnet. Dieses Kind, was also da geboren wird, ist jemand, der uns aus einer Not herausführen kann. Und eben nicht nur einer äußerlichen Not, die wir haben, sondern letztendlich aus inneren Nöten, die uns bedrücken und beklemmen. Das Zweite ist, er ist der Messias. Das heißt übersetzt so viel wie der Gesalbte. Das knüpft im Grunde an ein Versprechen, was schon viele hundert Jahre vorher Gott seinem Volk gemacht hat, dass ein solcher Gesalbter kommen wird. Der wird kommen und sein Volk erlösen. Und da knüpft er dann an und sagt, dieses Kind, was geboren wird, ist nicht irgendein Kind, sondern ist einer, der gesalbt ist von Gott, besonders gesegnet ist von Gott und ein Instrument ist, diese Errettung zu vollziehen. Und zuletzt gibt es den spannendsten Begriff, hier heißt es, er ist nicht nur das. Das war auch damals schon bekannt, dass es Menschen auch gesalbt genannt wurden, das gab es und auch Menschen konnten Retter genannt werden. Aber welcher Mensch konnte jemals tatsächlich Herr genannt werden? Das Wort Herr hier meint nicht das, wie wir uns heute anreden, wenn man sagt, der Herr so und so ist gestern zu Besuch gekommen, sondern das Wort, was hier meint, ist quasi ein erhabener König, ein Herrscher, nicht eine Abstraktion, sondern ein mächtiger Herrscher, ein Herr. Dieses Wort wird unendlich oft in der Bibel für Gott selbst verwendet. Das heißt, hier wird gesagt, dieses Kind, was geboren wird, ist nicht nur ein Retter oder ein besonders begabter, gesalbter Mensch, sondern letztendlich der Herr selbst kommt zu uns, Gott wird Mensch. Nun glaube ich tatsächlich, haben sie mit so etwas nicht gerechnet. Und ich glaube, auf Gott kann man auf mindestens zwei Arten und Weisen nicht rechnen. Und zwar, man kann mit Gott nicht rechnen, weil man glaubt, dass es ihn nicht gibt. Ich glaube aber auch, dass man mit Gott nicht rechnen kann, obwohl man glaubt, dass es ihn gibt. Das Erste ist ganz offensichtlich. Wenn ich nicht glaube, dass Gott existiert, warum sollte ich mein Leben damit zubringen, mit irgendwas zu rechnen? Das wäre ja eine reine Fantasieangelegenheit. Ich rechne auch nicht mit dem Weihnachtsmann. Warum sollte ich dann mit einem Gott rechnen, wenn er nicht da ist? Ich glaube aber, das Tückische ist, dass selbst wir, die hier sitzen und vielleicht sagen, ich würde mich selbst als Christ bezeichnen, selbst du kannst verlernen, mit Gott zu rechnen. Diese Hirten beispielsweise, von denen wird nicht gesagt, dass das unfromme Leute gewesen sind. Die meisten damals hatten einen Bezug zu dem, was mit Glauben zu tun hatte. War ganz regulär, das war sehr verbreitet und eigentlich normal. Und trotzdem sind sie in einer Situation, wo sie irgendwie von Gott total überfordert sind, weil sie eigentlich so wirklich damit dann doch irgendwie nicht rechnen. Und ich mache ihnen keinen Vorwurf, ich glaube, ich würde genauso vollkommen überfordert dastehen. Ich wüsste auch nichts zu sagen oder zu tun. Da mache ich mir keine Illusionen. Ich glaube aber, dass es gefährlich ist, als Christen mit Gottes Handeln eigentlich gar nicht mehr wirklich zu rechnen. Man hat so einen Alltag, in dem man lebt, das geht irgendwie so ein bisschen vor sich hin, so, man hat seine Höhen und Tiefen, das ist alles normal, aber so richtig mit Gott rechnen, ist eigentlich gar nicht so einfach. Womit hätten sie denn gerechnet? Also ich an ihrer Stelle, setze mich gerade mal in diese Hirten rein, würde sagen, wenn der Zeitpunkt, an dem Gott sich zeigen könnte, da wäre doch der beste Zeitpunkt ein besonderes religiöses Fest, wo viele in Jerusalem sind, ne? Alle zusammen und dann zeigt sich Gott. Das wäre doch der richtige Zeitpunkt. Oder der richtige Ort, ja ganz klar, der Tempel, welcher denn sonst? Ne? Alle sind da und sehen das und Gott zeigt sich und oder die Engel verkünden das und ganz viele Leute kriegen es mit. Das wäre doch die richtige Zuhörerschaft. Oder? Und zuletzt, warum zeigt er sich nicht den Einflussreichen, den besonders begabten Rednern oder Theologen oder Anführern der Sippschaften oder Politikern oder Königen? Das wäre doch eigentlich die richtige Zielgruppe. Die können das doch am besten so weitertragen. Das könnte ich mir für Gott vorstellen. So, denke ich, müsste Gott das machen. Pustekuchen. Gott geht genau den umgekehrten Weg. Er ist nicht an irgendeinem Festtag da, sondern eigentlich im absoluten Alltag, im nichts Besonderem. Er zeigt sich nicht im Tempel, wo Gold ist und wo großartige Säulen sind und man großartige Dinge sehen kann, sondern eigentlich auf einer Steppe, die ziemlich kalt vermutlich gewesen ist zu der Zeit. Und er zeigt sich auch nicht den einflussreichen Personen, sondern den Hirten auf dem Feld. Auch mir fällt es leicht, vor diesem Hintergrund Gott zu so einer rein theoretischen Möglichkeit in meinem Leben zu machen. Ja, der ist schon auch da, aber so wirklich? Gott ist aber ein Gott, der gibt uns deutlich mehr als nur ein paar salbungsvolle Worte. Und das finde ich großartig. Ihr kennt alle die ganz klassischen Krippenspiele, die ihr schon mal gehört habt, ne? Wo Schüler zum Beispiel dazu verdonnert werden, ein Krippenspiel zu machen. Da wird entschieden, du bist Baum 1, du bist Baum 2, du bist Maria, Josef, zack, und du bist das Kind. Und dann werden die Rollen vergeben, dann wird geübt. Und ihr habt alle vermutlich diesen Satz schon mal gehört, wo ein liebes Kind sich zwingen musste, das auswendig richtig aufzusagen und stand am Mikrofon, aufgeregt und sagte, fürchtet euch nicht, heute ist euch der Retter geboren. Ja, also ein bisschen mechanisch klingt das so ein bisschen, ne? Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren. Und wir als Christen, wenn wir das lesen, das klingt manchmal so ein bisschen, als hätte Gott von oben so eine Art Zeitungsartikel runtergereicht, auf dem drin steht, Eilmeldung, wichtiges Kind geboren, im Himmel große Freude, Punkt. Ja? Und die Hirten lesen das durch und sagen, ja, okay, im Himmel ist wohl große Freude anscheinend gerade, das ist doch irgendwie schön zu wissen. Gott macht das gerade nicht so. Der gibt nicht eine Information weiter, sondern er zieht den Vorhang zurück und lässt die Hirten etwas sehen von einer Realität, die sie sonst nicht sehen können. Er zieht den Vorhang zurück und sie erkennen und hören den Gesang der Engel, den Lobpreis der Engel. Was würde ich dafür geben, das gehört zu haben? Ich sage euch, das wäre mir wichtiger als viele. Da würde ich viele Konzerte versausen lassen, nur um das 30 Sekunden zu hören. Das würde mir viel bedeuten. Gott ist ein Gott, der sie spüren und erleben lässt, was diese Freude ausmacht und wie groß diese Freude ist. Und das kann man mit Worten nicht beschreiben. Das ist absolut unbeschreibbar. Einer meiner großen theologischen Helden, Jonathan Edwards, ein Wahnsinnstyp gewesen. Dieser Mensch hat mal was sehr, sehr Kluges gesagt und das begleitet mich eigentlich seit vielen Jahren. Der hat gesagt, ich könnte ein ganzes wissenschaftliches Buch über Honig und seinen Geschmack schreiben. So ein dickes Ding. Du könntest alles auch lesen und du kannst es alles verstanden haben und trotzdem nicht wissen, wie Honig schmeckt. Du kannst es beschreiben, du kannst chemische Verbindungen beschreiben und alles, aber wissen, wie Honig schmeckt, tust du erst, wenn du es probiert hast. Diesen Gott kannst du nicht mit wissenschaftlichen Abhandlungen beschreiben und dann sagen, ich habe genug begriffen, wer das ist, sondern das ist ein Gott, den man kennenlernen muss. Das ist eine Freude, die man nicht erlernen kann, sondern die man irgendwann selbst empfangen muss und kann. Und einer, der das gemacht hat an ganz unverdächtiger Stelle, ist Hiob, eine Person im Alten Testament, die eigentlich gerade gar nicht durch besonders große Freude auffällt, würde man sagen, sondern die man eigentlich als Christ oder als Mensch, der sich mit der Bibel ein bisschen auskennt, eigentlich ganz stark mit dem Begriff des Leidens verbindet. Hiob, der Mensch, der leidet und der in seinem Leid im Grunde an Gott verzweifelt. Es kommt am Schluss zum Showdown. Er klagt Gott an und sagt, wie kannst du mir das alles nehmen? Wo habe ich denn was falsch gemacht? Wofür nimmst du mir all das, was du mir erst gegeben hast? Macht es dir Spaß, mich jetzt quasi so leiden zu sehen? Und Gott ist ein Gott, der sogar antwortet. Der sagt, ich möchte dir Antwort geben darauf. Die Antwort ist sehr spannend und die soll es heute auch gar nicht gehen. Aber am Schluss dieser Konfrontation, wo Gott sich ihm zeigt und spricht und eben nicht schweigt, sagt Hiob folgenden Satz. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Ich kannte dich vorher vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der Begriff mit eigenen Augen meint in dem Sinne tatsächlich nicht mit seinen Augen physikalisch gesehen, sondern hat ihn wirklich erlebt, meint das hier. Er ist diesem Gott begegnet, den er vorher kannte, auch vielleicht ganz gut kannte, aber dem er irgendwie nie so wirklich begegnet ist. Weihnachten ist die große Einladung, diesem Gott nicht nur von ihm zu hören oder etwas rational zu begreifen oder die Weihnachtsgeschichte schon zum 64., 65., 124. Mal zu hören, sondern Weihnachten ist die Einladung, diesem Gott zu begegnen. Und mein Gebet ist, dass du, genau wie die Hirten auf dem Feld, erleben darfst, wie Gott mal an irgendeiner Stelle diesen Vorhang zur Seite zieht und dich etwas sehen lässt von seiner Güte, von seiner Liebe und von seiner Herrlichkeit, auf eine Weise, wie man sie mit Worten gar nicht mehr beschreiben kann. Und ich würde dir Mut machen, wenn Gott das in deinem Leben schon getan hat, halte solche Momente fest, schätze sie, wertschätze sie, schreib es dir meinetwegen auf, damit du es nicht vergisst. Erinnere dich daran, wo Gott dir persönlich begegnet ist. in dieser Zeit. Wenn es hier heißt, fürchte dich nicht, und das die Botschaft des Engels ist, als erste Sache, fürchte dich nicht, ist es keine Furcht, die ich bekämpfen kann, indem ich nur mehr weiß. Furcht ist nicht in erster Linie rational in meinem Herzen, sondern die ist etwas, was mich im Grunde durcheinander bringen will und fesseln will. Das, was aber hilft, ist die Freude, die mir entgegengesetzt wird. Und das ist eines der wichtigsten Themen des ganzen Evangeliums von Lukas, sagt er, die Freude, die durch Jesus Christus gekommen ist. Das ist das wichtige Thema, um das es am Advent geht und auch an einem Tag wie heute gehen muss. Und deswegen nochmal, ich lade dich ein. Suche die Begegnung mit diesem Gott. Suche nicht nur das Lesen, das weihnachtliche Gefühl, den Weihnachtstee oder die Weihnachtskekse, sondern suche die Begegnung mit diesem Gott, der sich auf eine Art und Weise zeigt, wie wir es nie verstehen können. Und vielleicht erlebst auch du dieses Weihnachten trotz Corona und trotz allem Seltsamen so einen Moment wie die Soldaten vor über 100 Jahren damals. Frieden auf Erden und Frieden auf Erden. Amen.